BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott, benannt, sagt die Edith Schuhwalter. Herzlich willkommen zu unserer Sonderausgabe der Gartensprechstunde heute am Donnerstag. In den nächsten 2 Stunden, da erfahren wir alles, was wir Pflanzenfreunde wissen müssen, damit unsere Blumen, unser Gemüse, unsere Beeren und natürlich auch der Rasen möglichst gut durch diese ungewöhnlich frühe Hitzewelle kommen. Unsere Expertin ist wie immer die Isolde Keil-Vierheilig von der Bayerischen Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim. Und die kann ich heute direkt bei mir im Studio begrüßen.
Hallo.
Ganz herzlich willkommen, Isolde.
Hallo.
Wir haben noch 2 Stunden, wo wir ganz viel zum Reden haben. Und gleich reden wir darüber, warum mit dieser Hitzewelle sogar die Pflanzen Probleme haben, die eigentlich im warmen Süden daheim sind. Wenn es so heiß ist wie jetzt gerade, dann brauchen wir alle mehr Wasser als sonst. Und das gilt nicht nur für uns Menschen, sondern auch für unsere Pflanzen. Und wir Menschen, wir sollen ja gerade nicht warten, bis der Durst kommt und dann auf einmal ganz viel trinken, sondern immer wieder ein bisschen. Und warum es bei den Pflanzen gerade umgekehrt ist, das erklärt uns unsere BR-Heimer Gartenexpertin später ganz ausführlich. Aber ich soll dir das sagen, jetzt schenken wir uns erst selber mal ein Glasel ein, oder? Was magst du? Wasser? Darf ich dir Wasser geben?
Ja.
Kann man gar nicht viel nur drin haben. Und dann hätte ich einen kleinen Schuss, was man nicht erkannt, vom Apfelsaft. Den habe ich gestern Abend so, da habe ich einen dicken Strauß Zitronenmelisse und ein paar Minzstängel reingehängt. Probieren wir mal. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Und alle Zuhörer sind natürlich herzlich eingeladen, dass auch jetzt einen Schluck Wasser mit uns trinken, weil wir müssen ja immer wieder trinken. Ja, nicht vergessen. Zum Wohl, die sollte. Tut schon gut.
Auf jeden Fall.
Wir haben doch auch fast 27 Grad darin im Studio. Also immer trinken als Hörer und als Menschen. Was tust du in diesen heißen Tagen am liebsten in dein Wasser daheim?
Ja, ich gehe halt mal durch den Garten und schaue, was gerade für Beeren reif sind. Also bei mir fangen die ersten Heidelbeeren an, die Himbeeren, auch Johannisbeeren. Da mische ich immer einfach ein bisschen mit rein oder auch ein paar.
Du hast sie dann zerdrücken oder in ganz?
Nee, ich lasse eigentlich sogar ganz eigentlich drin. Wenn ich so ein bisschen kohlensäurehaltiges Wasser nehme, dann löst es das fast ein bisschen so auf. Also ich mag das eigentlich ganz gern. Und ich nehme dann auch ein bisschen Zitronenmelisse oder Pfefferminze, was halt auch so im Garten. Also ich habe einfach viele Sachen im Garten. Die mag ich vor allem wegen dem Aroma. Manchmal verwende ich die gar nicht, aber ich rieche einfach auch gerne dran. Gerade jetzt, wenn es so heiß und trocken ist, da geht man vorbei und dann. Oder was ich auch ganz gern mag, ist einfach ein Stängel Thymian mit rein, wo man so gar nicht so denkt, weil das ja. Aber gerade dieses Herbe zu diesem Fruchtigen, das kommt ganz gut. Oder auch so ein paar Nadeln vom Rosmarin. Das mag ich eigentlich auch ganz gerne.
Aha. Wie lange muss man das drin lassen, damit man richtig schmeckt? Da ist jetzt Thymian oder Rosmarin mit drin?
Das geht eigentlich schon recht schnell, aber ich bin da auch so, ich mache mir einfach so eine große Kanne und lasse es einfach drin. Und fülle sogar immer wieder mal auch mit Wasser auf. Da ist so viel Geschmack eigentlich drin, dass man da auch immer wieder mal noch Wasser nachkippen kann.
Also bei der Zitronenmelisse sagen ja manche Menschen, ja, ich schmecke da gar nichts. Aber die manchmal, wenn man denkt, jetzt tue ich drei Blättchen rein und fange an zu trinken, das ist natürlich zu kurz. Also je länger es drin ist, desto mehr Aroma
desto intensiver,
löst sich natürlich und desto intensiver wird es dann auch. Und gerade Pfefferminze. Montag war unsere Expertin für die traditionellen bayerischen Gerichte zu Gast. Die habe ich auch gefragt und die hat empfohlen, Buttermilch ist natürlich sehr kühlend an heißen Tagen. Ja. Und bei Pfefferminztee hat sie gesagt, da kann man sogar Waschungen machen. Also das kühlt sogar von außen die Haut.
Ah, ja.
Und ich finde ja immer, dass Pfefferminz, das ist einfach so ein erfrischender Geschmack. Und da kann man eben nicht nur einen Tee machen, also heiß aufgießen, also du weißt es besser als ich, sondern so einen Kaltauszug, finde ich.
Ja, das ist dann eigentlich schon, also es geht ja auch viel schneller eigentlich, es muss nicht abkühlen, sondern das kann man eigentlich ganz gut so mit, wird ja auch immer auch als essbare Dekoration verwendet oder so, gerade in Sommermonaten und einfach da ein bisschen mit rein. Und da kann man jeden Tag eigentlich was Neues machen, was Neues kreieren oder noch so eine Scheibe Ingwer mit rein, wenn man ein bisschen so eine Schärfe haben will. Also ja, ist auch ganz fein.
Also viel Wasser, aber es muss nicht immer nur das pure Wasser sein.
Nein, sondern das aromatisierte Wasser. Das genau. Jeden Tag.
Und jeden Tag ein Donnerstagswasser, ein Mittwochswasser, genau. Ein Feiertagswasser. Also, aber man muss sagen, dieses Jahr ist ja für uns Gärtner wirklich ungewöhnlich. Die erste Hitzewelle war schon im Mai. Kaum, dass die Eisheiligen vorbei waren. Jetzt haben wir gerade erst Johanni und sind wir schon mitten in der nächsten Hitzewelle. Und du hast gesagt, also aktuell leiden wirklich sogar die Pflanzen, die eigentlich ganz gut an die Hitze angepasst wären. Warum eigentlich? Was ist da jetzt anders?
Ja, du hast schon gesagt, wir hatten immer so einen Wechsel. Wir hatten mal wieder so kühle Phasen und dann kommt schlagartig diese Hitze. Und wenn eben so eine Hitze- und Trockenheitswelle einfach diese kühlere Witterung vorangeht oder auch eine feuchte Luft war, dann ist es schon so, dass die Pflanzen einfach viel empfindlicher sind. Und dann kommt Hitze und starke Sonneneinstrahlung dazu und dann verbrennt es. Und selbst wenn wir jetzt, sagen wir mal, nur 34 Grad haben, dann kann es sein.
Nur in Anführungszeichen.
Ja, ja.
Für Tomaten ist es eigentlich nicht so eine ungewöhnlich hohe Temperatur.
Ja, aber es ist dann doch so, dass an den Pflanzen oft selber Temperaturen von 50 Grad und mehr sind.
Mhm. Also die stehen ja nicht im Schatten.
Genau, genau, also auch an den Baumstämmen zum Beispiel, da sind Messungen gemacht worden von der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. Und da haben sie eben so Messungen gemacht, dass diese Bäume oder die Bäume einfach unter Stress sind, weil da 50 Grad und mehr an der Rinde sind. Mhm. Und dann stirbt auch unterhalb der Rinde das ab. Und dann haben die Pflanzen Trockenstress und dann gehen sie auch kaputt. Also deswegen gleich mal so ein direkter Tipp. Bäume empfehlen wir wirklich, weiß anzustreichen, den Stamm. Hat man früher ja im Winter gemacht.
Hat man es gemacht, ja genau.
Wegen der Wintersonne. Aha. Wir empfehlen es aber eigentlich das ganze Jahr und vor allem im Sommer, um diese Sonnenstrahlen da ein bisschen abzuhalten, dass der Baum ja robuster ist. Ja.
Also das Klima ist ja nicht in ganz Bayern gleich. Also wenn ich jetzt im Bayerischen Wald meinen Baum habe oder im Allgäu, ist wahrscheinlich nicht so dringend. Aber bei euch in Unterfranken, also ihr habt es ja wirklich schon, da sagt man ja gerne mal die bayerische Toskana und nicht zu Unrecht.
Ja, also bei uns hat es schon lange nicht mehr geregnet. Auch die Gewitter gehen immer an uns vorbei.
Also wir hatten ja wirklich im Süden oder eigentlich größere Teile von Bayern vorletzte Woche, also es fühlt sich an wie vor Jahren, es war tatsächlich erst vorletzte Woche, hatten wir richtig viel Regen, also im Landkreis Rosenheim über 90 Liter zum Teil. Das hält natürlich schon an. Und wie viel waren es bei euch in dieser Regenwoche?
Also ich hatte nur 7 in meinem Regenmesser und das aber über 4 Tage verteilt, also eigentlich nichts.
Über 4 Tage verteilt aber?
Ja.
Ja, da geht ja gar nichts.
Ja, also das ist nur einfach kurz auf den Blättern gewesen und das war es dann. Also für die Erde hat es da gar nichts gebracht.
Wahnsinn. Du bist ja heute früh aus Würzburg eben angereist. Wo du hier ausgestiegen bist, dann kommt es dir vor, dass die Pflanzen hier sichtlich vitaler sind als bei euch?
Ja, die sind auf jeden Fall grüner. Bei uns ist schon sehr viel braun. Die Felder sind eigentlich reif und auch, wir haben so diesen typischen fränkischen Rasen, der also jetzt braun ist.
Ja.
Also einfach durch die, anhaltende Hitze und Trockenheit.
Ja. Sie hören BR Heimat mit der Gartensprechstunde zur Hitzewelle. Und wenn man über die Hitzewelle spricht, was haben wir denn gerade? Hohe Temperaturen haben wir, Trockenheit haben wir, starke Sonneneinstrahlung. Haben wir gerade gehört, die starke Sonneneinstrahlung für sich ist ja schon ein Problem für die Pflanzen. Aber manchmal bringt man alles so ein bisschen durcheinander. Wir reden zum Beispiel von der Mittagshitze. In Wirklichkeit sind die höchsten Temperaturen am Nachmittag um 5 Uhr. Aber was am stärksten ist, sollte, ist natürlich mittags die stärkste Sonneneinstrahlung. Schauen wir mal auf die Temperatur als erstes. Ab wann kommen denn Pflanzen, auch wenn sie genügend Wasser haben, wirklich in Hitzestress, also dass sie unter den hohen Temperaturen leiden?
Ja, das fängt eigentlich schon bei so 34, 35 Grad an und erreicht es mal so die 40 Grad. Dann wird es auch schwierig sowieso mit der Befruchtung, mit der Bestäubung. gerade bei solchen Temperaturen, wenn ich jetzt ein Kleingewächshaus habe, da habe ich ja leicht über diese 40 oder gar 50 Grad, dass dann die Pflanzen auch natürlich drunter leiden, ist auch klar. Und da stirbt auch alles ab, weil wir haben ja auch, wenn wir Fieber haben oder so, dann werden die Eiweiße zerstört. Und so ist es eigentlich bei der Pflanze auch. Das wird dann zerstört und dann geht einfach die Pflanze kaputt. Und da ist eben auch keine Bestäubung. Oder Bohnen zum Beispiel. Noch sind sie nicht so weit, aber wenn das so anhält oder wenn die Blüten bilden und da dann auch so heiß ist, dann werden die Blüten abgestoßen, weil einfach keine Bestäubung und Befruchtung stattfinden kann. Also das hat man jetzt eigentlich auch vermehrt. Immer wieder Sachen, die jetzt blühen, dass die einfach da nicht richtig bestäubt werden.
Ich war mal in Indien und da sind ja Tagestemperaturen um 35 Grad normal, sage ich jetzt einmal. Und da ist mir aufgefallen, da schaue ich natürlich auch immer in die Gärten und auch wenn es irgendwo so eine Straßengärtnerei gibt, was die alles haben. Und da ist mir aufgefallen, in den Gärtnereien, die haben überall so ein Sonnenschutznetz drüber gehabt.
Ja, genau, um einfach diese intensive Sonneneinstrahlung abzuhalten. Wenn man jetzt so ein bisschen schaut, manchmal stehen auch einfach Sonnenschirme im Garten, wo man denkt, oh, da ist ja gar kein Mensch. Nein, da ist auch kein Mensch, sondern da sind die Pflanzen schattiert. Mhm. Also das kann ich zum Beispiel auch gut machen, ja, im Garten natürlich, dass ich irgendwie ein Sonnensegel aufstelle oder einen Sonnenschirm. Oder dass, wenn ich Kübelpflanzen habe, dass ich die halt in den Schatten, in den Halbschatten jetzt rutsche bei dem Wetter, um einfach die Sonneneinstrahlung da ein bisschen zu umgehen.
Also bei 35 Grad im Schatten praktisch, weil, wie du vorher erklärt hast, die Pflanzen sind ja normalerweise nicht im Schatten, sondern in der Sonne. Das ist quasi so eine Schwelle, wo man sagen muss, jetzt muss ich echt überlegen.
Ja, also wenn es weit drüber ist, dann leiden einfach die Pflanzen auch drunter. Also das merkt man ganz massiv. Ich meine, wenn es mal ein Tag, zwei Tage ist, macht das noch nichts. Aber wenn das jetzt so anhaltend so eine Woche oder zwei oder drei Wochen ist und teilweise ja noch höhere Temperaturen, dann gibt es auf jeden Fall Probleme. Mhm. Mindestens mit der Befruchtung, aber auch einfach mit den Blättern, die verbrennen dann auch. Also gerade in der Sonne.
Weil wir vorher von den Johannisbeeren gesprochen haben, da sind ja manche jetzt war ja Johanni gestern, da sollen sie reif sein oder sind er reif in diesem Jahr. Aber bei manchen war es jetzt bei mir zum Beispiel so, die waren schon eingeschrumpelt. Habe ich da jetzt zu wenig gegossen oder war das einfach auch zu viel Sonne und zu heiß?
Ist natürlich immer wichtig, dass ich gieße, gerade wenn die Beeren Früchte tragen, wenn sie blühen und wenn sie dann Früchte tragen, dass man da ab und zu mal wirklich kräftig wässert.
Mhm. Das ist wichtig. Lassen sie fallen, gell?
Genau. Mhm. Schon allein deshalb lassen sie fallen. Aber was wir jetzt auch ganz massiv haben, dass die Beeren wirklich gekocht sind schon. Und wenn die gekocht sind, dann ist ja das Gewebe zerstört und es trocknet dann auch mit der Zeit ein. Also ich habe gestern auch meine Johannisbeeren, die sind nämlich eigentlich noch nicht, ich habe eine späte Sorte, die sind eigentlich noch nicht reif, aber ein Teil davon, gerade im oberen Bereich, was der Sonne ausgesetzt ist, die sind wirklich gekocht, die haben die Farbe verändert, sind so fahlrot geworden, fallen dann auch mit der Zeit ab. Was unten dran, was beschattet ist von den Blättern zum Beispiel, da sind sie richtig prall und rot, die werden auch noch reif. Mhm. Aber das andere, das ist gekocht. Auch Stachelbeeren, alle so weichhäutige Früchte sind da hoch anfällig für die Sonneneinstrahlung. Oder auch bei den Himbeeren teilweise.
Das wollte ich gerade sagen, die haben manchmal so weiße Flecken direkt.
Genau, das ist auch Sonnenschaden.
Weiße Flecken sind Sonnenschaden? Ja. Aber die kommen ja trotzdem noch essen, aber diese Segmente schmecken halt nicht gut.
Die sind nicht so gut, aber das sind eben diese Sonnenschäden, wo man natürlich darauf achten sollte, wenn das Gewebe jetzt geschädigt ist und es regnet wieder oder es hohe Luftfeuchte, dann kann es natürlich sein, dass an dem kaputten Gewebe sich auch Pilze wie Grauschimmel oder so leichter bilden. Da muss man halt drauf achten. Aber ansonsten,
wenn achten heißt, man muss die abpflücken alle.
Ja, würde ich dann schon machen. Aber jetzt, also ich habe das ja auch, ich habe an den Himbeeren, da habe ich immer so kleine helle Ecken, die habe ich jetzt einfach mitgegessen.
Ja.
Also ich meine, das ist jetzt einfach.
Richtig gut.
Ist jetzt einfach, ja, genau.
Dem Rest hat ja die Sonne gut getan und hat viel zur Aromabildung beigetragen. Ja. Welche Rolle spielt denn der Wind? Wir hatten ja zum Teil so starken Wind oder über Tage einfach immer Wind.
Also der Wind verstärkt die ganzen Symptome natürlich weiterhin. Trockener Boden und Wind, da werden die da merkt man das viel mehr auch an den Pflanzen, an den Blättern, weil die Feuchtigkeit ja entzogen wird eigentlich dann. Der Boden wird damit noch stärker ausgetrocknet oder auch der Wind an den Pflanzen, der trocknet einfach aus. Selbst wenn so ein Kleinklima sich irgendwo bildet mit einer höheren Luftfeuchte, der Wind, der vertreibt das Ganze wieder.
Also noch mehr Wasserbedarf für die Pflanzen.
Ja, das ist richtig. Eigentlich mehr Wasserbedarf, aber mittlerweile muss man halt auch sparen.
Genau, also bei uns, reden wir später noch drüber.
Genau,
und
dann
auch
machen
vor
allem, wir später.
Ja. Wie man effektiv dann gießt.
Ja,
also darum
genau.
geht es ja. Die Pflanze kriegt dann mehr Wasser, wenn wir effektiv gießen, nicht wenn wir ganz oft gießen.
Richtig.
Müssen
genau.
wir uns immer wieder sagen. Ich sage es mir täglich, weil bei dieser Hitze ja. ist wirklich eine Überwindung zu sagen, nein, ich gieße heute nicht.
Ja, genau, weil das Welken, weil oftmals ist ja so, da denkt man, oh Gott, die Pflanze welkt. Aber gerade wenn es in der Mittagszeit ist oder wenn es so heiß ist, dann welkt die Pflanze. Aber wenn man weiß, man hat ja gegossen, das ist oft ein Selbstschutz auch von der Pflanze, dass die alles hängen lässt, dass sie eben nicht noch mehr verdunstet.
Und dass nicht so weit der Sonne einfach ausgesetzt
genau,
ist.
Weil das ja.
Also beim Wind, bevor es so warm war, bei Gurken sagt man immer, die mögen keinen Wind. Und dann habe ich Gurken gehabt, da habe ich gedacht, oh, da pflanze ich jetzt zwei um an eine bessere Stelle, wo sie nicht so dem Wind ausgesetzt sind, dachte ich mir. Und dann war es ein extrem windiger Tag. Den ganzen Tag und am Abend, die haben nicht einmal den ersten Tag überlebt. Das war nur so lasche Stängel noch.
Ja, das kann natürlich sein, wenn die vielleicht auch noch nicht so viel Wurzeln gebildet haben.
Dass ja, sie die nicht waren so ganz frisch eingepflanzt.
Genau, und dann natürlich. Konnten die natürlich auch kein Wasser nachholen. Und der Wind, der hat komplett ausgetrocknet.
Das also umpflanzen schade, nicht an heißen Tagen.
Auf keinen Fall.
Nicht
ja.
an...
Ja.
Stark windigen Tagen.
Ja, vor allem an heißen Tagen. Also ist schon schwierig.
Und heiß
ja.
und windig. Ja, ganz besonders schön. Habe die Ehre heute wieder mit der Gartensprechstunde. Und es ist ja so, wir Menschen neigen heute ein bisschen dazu, dass wir gerne mal von uns selber auf andere schließen. Also bei uns ist es so, an so einem heißen Tag, oh, eine Dusche, ein Genuss, eine Wohltat. Und wir sollen ja bekanntermaßen nicht auf einmal viel trinken, sondern immer ein bisschen. Bei den Pflanzen ist genau umgekehrt, sagt unsere Pflanzenexpertin Isolde Kalfierheilig. Isolde, erklär uns doch mal bitte, was passiert denn, wenn ich im Garten an so einem heißen Tag in der Früh ein bisschen gieße und oft noch gleich wieder immer kleine Portionen?
Ja, das ist so, dass die Pflanze sich daran gewöhnt, dass sie immer ein bisschen kriegt und dann hat sie ihre Wurzeln eigentlich auch schön im oberen Bereich, wo das Wasser ist, weil die Pflanze braucht ja das Wasser, dass sie auch Nährstoffe aufnehmen kann und das machen ja die Wurzeln und deswegen sind die dann im oberen Bereich. Wenn ich aber durchdringend gieße, dann gehen die Wurzeln auch tiefer und das ist ja das, was ich will, weil das Wasser kann ja sein, dass im unteren Bereich doch noch feuchter ist und da sollen die Wurzeln hinwachsen. Und deswegen ist es wichtig, dass ich durchdringend gieße. Das Frühgießen, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, gerade wenn es so heiß ist, weil über Nacht kühlt es doch ein bisschen ab, da ist auch die Erde ein bisschen kühler, die Pflanzen konnten sich erholen und gerade wenn ich jetzt kein Regenwasser mehr gesammelt habe, weil es einfach verbraucht ist, dann muss ich ja mit der Außenleitung gießen und das Wasser ist halt sehr kalt und das ist dann wichtig, dass ich das eben früh am Morgen mache und dass ich dann auch nur die Erde benetze. Ich sehe das jetzt immer wieder mal, da ist irgend so ein Rasensprenger und dann werden irgendwie der Himmel gegossen mit den ganzen Blättern der Bäume, wo ich mir denke, ja und, es sollte eigentlich auf den Boden kommen.
Ja, das ist mal, das sieht man manchmal, dass es wird die Pflanze, also auch die Blumen werden regelrecht geduscht.
Genau.
Und wenn alle Blätter nass sind, dann hat der Mensch ein gutes Gefühl und geht er weiter mit seinem Gartenschlauch.
Genau.
So soll es nicht sein, sagst du.
Ja, genau. Das ist nämlich auch das, oder wenn sie mal wenn geregnet hat, dann, oh, es hat doch geregnet, ich muss nicht gießen. Dann sage ich, habt ihr mal geschaut, wie viel im Regenmesser ist? Maximal 2 Liter, das ist eigentlich nichts. Das ist nur
also ein
auf
Regenmesser haben ist schon mal der erste
Punkt. Auf jeden
Punkt.
Fall, finde ich, find ich ganz wichtig, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel hat es denn eigentlich geregnet? Weil wenn die Straße mal nass ist, heißt es lang nicht, dass es für die Pflanze irgendwas gebracht hat. Weil durch die Blätter, das ganze Laub, was dir... Das perlt da eigentlich ab und auf dem Boden kommt nichts. Deswegen ist immer wichtig, dass, wenn ich gieße, auch den Boden nass mache. Also eben nicht über die Blätter, sondern möglichst den Boden gieße. Und dann sagt man doch durchaus so 20 bis 30 Liter vielleicht auf einen Quadratmeter, dann habe ich mal richtig gegossen. Das mache ich aber nicht auf einmal, weil dann schwemmt es ja auf den Boden, sondern ich gehe da immer wieder drüber. Fang mit dem ersten Beet an, geh ins zweite, mach's dritte und so. Fang wieder mit dem ersten Beet an. Also, dass ich das so der Reihe nach mache. Zwischendrin vielleicht auch mal frühstücken. Und
das
dann,
hat deine Vorgängerin genau, immer gesagt, die Marianne genau. Schorr-Helgert. Und wenn sie einmal durch sind, dann gehen sie jetzt mal einen Kaffee trinken, hat sie immer gesagt.
Genau, und dann nochmal. Und dann merkt man nämlich auch, dass das Wasser mit der Zeit in die tieferen Schichten auch sickert. Und wenn ich oben gleich nochmal was drauflege, dann geht es auch wirklich runter. Mhm. Ich habe zum Beispiel meine Tomaten, die habe ich fast ein bisschen so auf Hügel gepflanzt, beziehungsweise ist zwischen den Tomatenreihen wie so eine Mulde. Und da erziehe ich meine Pflanzen, dass die da drin auch, dass ich nur da drin gießen muss. Und dann bilden ihre Wurzeln auch nur in, da rein. Das erleichtert mir zum einen das Gießen.
Mhm, weil man mehr auf einmal reingießen kann.
Genau, ja. Zum einen das Wasser wird nicht weggeschwemmt. Und die Wurzelbildung ist eigentlich schon gut, weil Pflanzen suchen sich die Feuchtigkeit. Und dann muss ich sie erziehen, dass sie runtergehen, die Wurzeln.
Jetzt hast du gesagt, 20 bis 25 Liter auf einen Quadratmeter.
Ja.
Jetzt, wenn es so einen Gewitterregen gibt, einen richtig heftigen, da kann es schon mal sein, dass 20 Liter zusammenkommen.
Ja.
Oder wenn man Glück hat, was natürlich eigentlich für den Boden besser ist, ist einmal ein Regentag dazwischen, wo es im Laufe des Tages 20 Liter regnet.
Genau, das ist richtig. Wir haben uns nämlich auch unterhalten jetzt auf der Arbeit und haben gesagt, Mensch, früher, da gab es mal so Tage, da war so ein Landregen. Das gibt es eigentlich heute gar nicht mehr. Entweder kommt gar nichts oder es kommt dann oft so massiv und dann recht viel. Ja, und dann haben wir das Problem, dass eben die Erde so richtig verschlemmt ist oft.
Und es läuft auch viel ab ja dann, wenn so viel auf einmal kommt, dann sieht man die Bächlein überall drinnen.
Ja, und da geht leider auch viel gutes Bodenmaterial mit weg.
Mhm.
Was halt da wichtig ist, dass man dann anschließend, wenn also sowas passiert ist, dass man versucht aufzuhäckeln, den Boden, dass der wieder durchlüftet ist, das ist ganz wichtig. Dadurch zerstöre ich auch die Kapillaren, die sich dann bilden, dass das Wasser entweicht.
Kapillaren sind so feine Äderchen praktisch.
Ja, genau, so Luftäderchen. Man sieht ja manchmal auch, wenn man stark gegossen hat oder auch später, dass die Erde reißt, dass so Risse oben drin sind. Und da kann natürlich die oder verdunste die Erde noch viel mehr Wasser, geht noch viel mehr Wasser verloren. Das muss ich zerstören, damit die Feuchtigkeit im
also
Boden bleibt.
Also häckeln heißt ganz oberflächlich ein bisschen hacken.
Genau.
Also nicht tief rein,
nein, nur so
ganz die Oberfläche.
Oben. Genau, einfach das ein bisschen so zerstören.
Diese, also würde man mulchen mit der Erde direkt. Also auf
ja,
den,
so ungefähr. Und du hast jetzt gerade was ganz Wichtiges gesagt, das Mulchen. Das Mulchen, das empfehlen wir eigentlich auch seit Jahren, Mulchen. Auch da ist es so, dass einfach die Feuchtigkeit im Boden gehalten wird. Dann ist es so, dass die Mikroorganismen im Boden oder das ganze Bodenleben sich da wohler fühlt und nicht in tiefere Schichten abwandert, weil die brauchen die Feuchtigkeit und die sind auch wichtig, dass, weil die ja Nährstoffe umsetzen, dass die für die Pflanzen verfügbar sind. Also deswegen Mulchen ganz, ganz wichtig. Ich kann Mulchen mit, was ich eigentlich habe, Miscanthusstroh, ich kann normales Stroh verwenden. Ich kann, falls ich noch Rasenschnitt habe, den Rasenschnitt mit drauf geben. Ich kann aber auch, wenn ich meinen Salat ernte oder so, die Umblätter gleich oben drauf liegen lassen. Also alles abdecken. Oder wenn ich jetzt einen Staudenrückschnitt mache, weil das erste verblüht ist und dann nehme ich auch die Blätter und tue sie drüber oder... Also das ist wichtig, dass ich den Boden bedecke.
Abdecken, einfach damit er beschattet ist.
Genau, dann ist er
nicht
beschattet.
So
genau, die Feuchtigkeit bleibt länger drin. Und wenn denn mal so ein Starkregen kommt, dann puffert es auch. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig.
Also wir im Süden sagen immer, ja, mit dem Mulchen, da halten sie halt die Schnecken so. Aber in diesem Jahr, das habe ich noch nie erlebt. Also es muss das extrem trockene Frühjahr gewesen sein. Hat es ja geheißen, es war der trockenste Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Ich hatte noch nie so wenig Probleme mit Schnecken wie in diesem Jahr.
Ah ja, gut.
Also vielleicht sind in diesem Jahr wirklich die Eier mal vertrocknet. Also... Es gibt einzelne, aber das ist kein Vergleich mit normalen Jahren im Süden, wo es wirklich so ist, wenn man mulcht, dann muss man jeden Tag einmal auch unter dem Mulch drunter schauen, ob sich da die Schnecken versteckt haben.
Ja, also bei uns ist das jetzt nicht so ein Problem.
Ihr seid da ja verwöhnt gewissermaßen.
Ja genau, deswegen mulchen wir eigentlich schon ziemlich bald, um eben das Problem mit unserer Wasserknappheit in den Griff zu kriegen. Und wir haben ja auch schon den Aufruf, dass wir mit Wasser sparen sollen.
Mhm. Es ist heiß in Bayern. Es ist sehr heiß in Bayern. Wir haben eine Hitzewelle, tagelang über 30 Grad. Und da sind unsere Pflanzen wirklich darauf angewiesen, dass wir sie richtig gießen. Und richtig gießen, haben wir gerade gehört, heißt nicht jeden Tag ein bisschen, sondern heißt nur alle 2 bis 3 Tage, was eine echte Überwindung ist. Also wir reden jetzt immer von Garten, gell? Nicht von Pflanzen in Gefäßen. Da über die reden wir in der zweiten Stunde. Aber im Garten alle 2 bis 3 Tage nur gießen, aber dann 20 bis 25 Liter auf dem Quadratmeter. Wer mit der Gießkanne gießt, tut sich relativ leicht. Der weiß, er braucht auf dem Quadratmeter. Es lohnt sich, das einmal auszumessen. Habe ich selber auch gemacht, weil ich jetzt nicht einschätzen kann, wie groß ein Quadratmeter ist. Da brauche ich 2,5 große Kannen auf einen einzigen Quadratmeter. Wenn ich mit dem Schlauch gieße, woher weiß ich dann, wann ich die 20 Liter habe oder gar 25, Isolde?
Ja, das kann man eigentlich, das könnte man sich so eine Gießkanne daneben stellen und vielleicht mal mit der Uhr mal schauen, wie viel Wasser läuft da eigentlich rein oder wie lange dauert es, bis diese Gießkanne voll ist. Und da verschätzt man sich sehr oft. Also ich selber habe das auch mal gemacht und dachte, ups, die 10 Liter einfach aus der Tonne geschöpft und vergossen, das geht viel leicht oder viel schneller, als wenn ich jetzt mit dem Schlauch da stehe und dass das schön gleichmäßig da reinläuft, ohne dass es eben schwemmt, sondern dass es wirklich schön langsam gleichmäßig ist. Und wichtig ist ja auch, dass ich dann vielleicht nicht überall alles gieße, sondern auch speziell die Pflanzen, also um die Pflanze herum.
Also nicht also einfach das ganze Beet
genau,
drüber gehen, sondern
in
Wurzelbereich direkt.
Genau, das ist also schon so, dass man dann lieber versucht, das auch konzentriert an den Wurzelbereich der Pflanze zu kriegen.
Auch weil es sparsamer ist und viele Gegenden haben ja schon aufgerufen, man soll sparsam mit Trinkwasser umgehen. Ja. Kriegen wir gleich noch ein paar Tipps von dir, was man alles verwenden kann zum Pflanzengießen, wenn es nicht gerade frisch aus der Leitung ist. Aber ich wollte vorher noch sagen, also diese Mühe, sich zu machen, dass man es wirklich austimt und nicht nach Gefühl gießt. Also ich kann mich an meine Gartenanfangszeit erinnern, da habe ich immer gedacht, ah super, jetzt bleibt schon stehen das Wasser. Jetzt ist ja leicht genügend. Da habe ich erst lernen müssen, dass es gar nichts drüber sagt, wie viel Wasser im Boden drin ist, wenn es oben stehen bleibt.
Ja genau, das ist nämlich auch, das ist oft, gerade wenn es längere Zeit trocken war, dann bleibt es eigentlich wirklich oben stehen und dann dauert es ja, bis es weiter runtersickert. Und das war eben das, dann gehe ich doch zwischendrin mal einen Kaffee trinken, dann ist es nämlich schon eingesickert und dann kann ich wieder oben drauf was legen. Und dann sickert es mit der Zeit schön leicht nach unten. Man kann danach auch mal so eine Fingerprobe machen, dass man einfach mal sagt, okay, ich guck mal, wie weit ist eigentlich das Wasser eingesickert. Das ist vielleicht auch so eine Idee, wo man mal sagt, oder man hat so vom Gefühl, oh, das ist ja alles gut. Und dann geht man aber hin und schaut und denkt, das sind ja gerade mal 1,5 Zentimeter, wo das Wasser nur rein ist.
Weil kein Finger ist 20 bis 25 Zentimeter lang.
Das ist richtig, aber wenn ich schon merke, oh, das bleibt nur in der oberen 10 Zentimeter.
Oder in bis zum ersten Fingerglied.
Dann war es einfach zu wenig. Dann heißt einfach nochmal drüber und noch ein zweites Mal, bis man merkt, es geht jetzt langsam nach unten.
Und auch das muss ich sagen, aus eigener Erfahrung, es ist halt eine Überwindung, wenn es oben alles trocken ist. Und es ist ja ganz trocken an so einem heißen Tag oben. Dann hat man so einen Impuls einfach, ich will gießen. Aber da ist dann auch der Tipp, was du jetzt gesagt hast, einfach ein bisschen mal weghackeln und schauen, wie tief rein ist es denn überhaupt trocken.
Ja, weil gerade wenn man richtig gießt, dann bleibt es ja unten auch länger trocken. Oben ist es dann wirklich
unten länger feucht.
Unten länger feucht, ja. Und oben trocken und dann ist auch einfach mal ein bisschen gucken, weil wenn ich immer nur oben drauf gebe, wir haben es vorhin gehabt, dann bleiben die Wurzeln halt auch lieber oben und wollen gar nicht so tief rein. Aber das Ziel ist ja, dass man die erzieht, die Wurzeln, dass sie tief reingehen und sich auch Wasser holen, das von unten dann mal kommt.
Und wer das Glück hat, dass er in einer Gegend wohnt, wo es vorletzte Woche wirklich 60, 70, 80 Liter geregnet hat, da wäre es umso wichtiger, weil da ist ja unten die Feuchtigkeit. Und wenn man dann anfängt, immer oben so ein bisschen drauf zu gießen, bewirkt man eigentlich genau das Gegenteil. Dann hören die Pflanzen auf, sich unten das Wasser zu holen und sagen, oh ja, da wird schon wieder was, kommen wir um.
Genau.
Und dann sind sie enttäuscht, wenn es Nachmittag um 3 ist und alles und trocken ist.
Genau. Auch die Pflanzen sind dann faul. Die nehmen nur das, wo so was direkt da ist. Ja.
Ein paar Gemeinsamkeiten gibt es dann doch zwischen Menschen und Pflanzen.
Ja.
Man macht es gerne ein bisschen bequem. Jetzt zum Stichwort, wir sollen nicht so oft gießen, dafür aber viel, viel, viel auf einmal, wenn die Regentonnen leer sind und man eigentlich schon mit dem Trinkwasser auch sparsam umgehen möchte. Welche Arten von Brauchwasser kann man denn zum Gießen verwenden?
Also ich verwende zum Beispiel auch einfach mein Gemüsewasser oder Beeren, wenn ich die Beeren jetzt wasche oder so. Das verwende ich, das sammle ich dann auch in Gießkannen und verwende das zum Beispiel. Also damit kann man eigentlich ganz gut. Man wundert sich nämlich manchmal, wie viel Wasser man eigentlich verbraucht, was da wegläuft, was man dann doch sammeln kann.
Mhm. Machst du es dann in der Schüssel? Du wäschst dein Gemüse
ja,
in der Schüssel, oder?
Genau.
Sonst geht's ja nicht.
Genau, ich habe extra so eine Schüssel, die eben auch in mein Spülbecken reinpasst, so eine kleinere. Und da sammle ich das praktisch oder wasche das da rein. Und wenn das voll ist, dann geht es gleich in die Gießkanne. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und man wundert sich wirklich, dass da doch einige Gießkannen zusammenkommen und schade, wenn es in den Kanal kommt.
Mhm, genau. Und du hast vorhin gesagt, das kalte Wasser aus der Leitung ist ja eh schon nicht so gut für die Pflanzen. Mhm. Wenn man jetzt Leitungswasser nehmen muss, sag ich jetzt mal, könnte man prinzipiell auch die Regentonne so ein bisschen auffüllen damit.
Genau,
oder?
Das habe ich jetzt gestern zum Beispiel auch gemacht. Bei uns ist auch alles leer. Und da habe ich jetzt das, was ich schon mal aufgefüllt habe, das habe ich jetzt vergossen und danach anschließend die Tonne wieder gefüllt, dass es dann beim nächsten Gießen einfach temperiert ist.
Mhm. Ja. Und bei Gurken heißt es immer, die sind besonders empfindlich bei kaltem Wasser. Stimmt das eigentlich oder ist das ein Mythos?
Ja, das stimmt eigentlich schon. Die vertragen das kalte Wasser nicht so gut. Und gerade dann ist es ja gut, wenn man einfach schon temperiertes Wasser hat.
Mhm. Studio@br-heimat.de. Das ist heute Ihre Adresse für alle Fragen rund ums Garteln. Die Isolde Keil-Vierheilig ist bei uns im Studio, unsere Expertin von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim. Und an diese Adresse hat auch die Claudia Huber geschrieben aus Rottau im Chiemgau. Und sie hat ein weit verbreitetes Problem, fürchte ich. Sie schreibt, dass ihre Zucchini blühen, Früchte bilden und wenn sie 4 bis 5 Zentimeter groß sind, dann fangen sie an der Spitze an, gelb zu werden und wachsen immer weiter und fallen ab dann, vermute ich mal. Isolde, was ist das für ein Problem?
Ja, das tritt eigentlich relativ häufig auf, gerade wenn irgendwie Wetterextreme sind oder überhaupt extreme Situationen. Die Pflanze steht unter Stress. Man nennt es auch Abstoßen junger Früchte, tritt besonders bei Zucchini, aber auch bei Gurken auf, dass so, auch so kleine Früchte einfach gelb werden und abfallen.
Da freut man sich schon, ui, jetzt kommen 3 junge Gurken und dann wird nur eine was.
Ja, und das ist eben auch, kann sein eben, der Stress ist bedingt durch die extreme Hitze. Das kann sein, dass ungleichmäßige Wasserversorgung ist. Es kann auch zu viel Wasser gewesen sein. Haben wir ja vorhin gehabt, oh, den Pflanzen muss man jeden Tag was geben und so. Dann kann es auch sein, einfach, dass sie zu viel Früchte ansetzen. Mhm. Weil dann wissen sie nicht, welche können sie jetzt komplett ernähren. Also im Grunde ist es so wie beim Obst, da sagt man ja auch Juni-Fruchtfall, das fällt dann ein Teil ab, was nicht ernährt werden kann. Und das habe ich bei Zucchini oder Gurken zum Beispiel auch so. Mhm. Also das kann durchaus sein. Wenn jetzt zum Beispiel sehr viel Fruchtansatz da ist, dann würde ich empfehlen, vielleicht 1 oder 2 Früchte schon mal wegzunehmen, dass die anderen dann sich ausbreiten können.
Dann haben die bessere Chancen.
Mhm. Ansonsten darauf achten, dass der Boden außenrum eben nicht dauerfeucht ist. Das vielleicht auch, wenn die halt direkt auf der Erde aufliegen. Das kann natürlich auch sein, dass sie dann stärker ja eben durch Fäulnis vielleicht braun werden. Aber da, wie wir schon gesagt haben, lieber weniger oft, aber dafür durchdringend, dann trocknet ja die Oberfläche ab.
Mhm.
Und das ist für die Pflanze, für die Früchte da obendrauf auch besser.
Mhm. Jetzt hat uns die Sieglinde Stumbaum aus Frieding in der Gemeinde Andex geschrieben. Sie hat aufgrund der Trockenheit, haben bei ihr alle Sträucher Spinnmilben. Und da hätte sie gern einen Tipp von dir, Isolde.
Also Spinnmilben ist ganz typisch eigentlich für Hitze und Trockenheit, vielleicht noch mit Wind. Da fühlen sich halt Spinnmilben besonders wohl.
Mhm.
Das hat man auch, sie hat es jetzt in Sträuchern draußen, hat man häufig auch im Kleingewächshaus, wenn eben so sehr viel Wind durchgeht und aber sehr hohe Temperaturen sind. Ja, viel kann man eigentlich nicht machen. Im Gewächshaus kann man jetzt sagen, okay, Luftfeuchte erhöhen, indem man zum Beispiel den Weg immer wieder mal nass macht, benetzt, dass gerade um die Mittagszeit die Luftfeuchte erhöht ist. Aber draußen ist es schwierig. Da könnte man natürlich sagen, okay, ab und zu mal duschen. Es kommt auch darauf an, was es für Sträucher sind. Mhm. Also wenn ich jetzt mal ein, zwei Johannisbeersträucher habe, da kann ich einmal einfach oben drüber das Wasser, was man eigentlich vorher gesagt hat, machen wir nicht, einmal so oben drüber duschen. Mhm. Das kann ich machen, um die Luftfeuchte vielleicht zu erhöhen, aber was größer ist.
Also in Betreff, sehe ich jetzt gerade, hat sie geschrieben, Frage zu Spinnweben, Spinnmilben. Könnten es vielleicht, also wenn es mehr wie Spinnweben ausschaut, dann könnten es auch andere Tierchen sein, oder?
Also was wir in dem Jahr extrem viel hatten, sind Gespinstmotten. Mhm. Das sind so Gespinste an Apfelbäumen oder auch an anderen Bäumen. Das sind ganze Bäume kahl gefressen. Also die waren nur mit diesem Gewebe komplett einfach eingesponnen. Ja. Ja. Mhm. Und auch keine grünen Blätter mehr sichtbar. Ist sehr extrem gewesen in diesem Jahr. Ansonsten, wenn es einzelne Gespinste sind, ist es eigentlich nicht weiter tragisch, weil die Pflanze wächst im nächsten Jahr trotzdem wieder.
Also das sind ja quasi die Raupen von Schmetterlingen, gell?
Richtig.
Die da eingesponnen werden.
Genau.
Und die sind ja irgendwann ausgeflogen.
Genau.
Und dann bleiben ja trotzdem die Spinnweben
die bleiben hängen.
Zurück. Das heißt, wenn die mal ausgeflogen sind, dann schaut es halt nicht schön aus, aber das ist kein Problem mehr.
Ist eigentlich kein Problem. Mhm. Und wenn das rechtzeitig war, sage ich mal, dann bildet die Pflanze auch nochmal neue Blätter nach.
Ist der Johannitrieb ist ja jetzt dann.
Ja.
Genau.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon begrüßt Sie die Edith Schowalter. Herzlich willkommen an alle, die gerade eingeschaltet haben. Wir sind in der Gartensprechstunde mit der Isolde Keil-Vierheilig. Und die hat uns in der letzten Stunde schon erklärt, dass wir unsere Pflanzen im Garten auch und gerade in dieser Hitze nicht jeden Tag gießen sollen, sondern nur alle 2 bis 3 Tage, aber dann gleich so viel, dass das Wasser richtig tief eindringen kann und da braucht man 20 bis 25 Liter auf dem Quadratmeter. Ganz andere Regeln gelten für alles, was nicht in der Erde wächst, also Topf- und Kübel- und Balkonpflanzen und wie wir die durch die Hitzewelle am besten bringen, darum geht's in dieser Stunde. Und da ist jetzt gerade eine Frage gekommen von jemand, der uns leider seinen Namen nicht mitteilen wollte, aber im Absender steht Engelmanns, also Herr oder Frau Engelmann vielleicht. Also folgende Frage, eine gute Frage, wie ich finde. Ich bin verwundert, dass vorgeschlagen wird, pro Quadratmeter bis 25 Liter alle 2 bis 3 Tage zu vergießen. Das sind ja Unmengen. Das kann man doch gar nicht mit seinem Gewissen verantworten, wegen ein paar Gurken, Tomaten oder Bohnen. Dabei verdursten Menschen wegen Wasserknappheit. Oder liege ich da falsch? Eine durchaus interessante Frage, finde ich, Isolde. Was kannst du uns antworten dazu?
Ja, wenn ich einen Garten habe, dann will ich eigentlich auch ein bisschen Ernte haben. Und deswegen sind wir auch da von der Bayerischen Gartenakademie, dass wir auch gute fachliche Praxis rüberbringen. Und die sagt halt auch, Gemüse wie jetzt Tomaten und Gurken, das sind Hochleistungspflanzen, die müssen ja viel Ertrag bringen. Und dann muss ich die auch dementsprechend pflegen. Wir sagen ja auch nicht Übermengen geben, sondern das, was eigentlich die Pflanze benötigt. Mhm. Und wichtig ist ja auch die Bodenpflege mit dem Mulchen, um eben das Ganze auch effektiv zu machen. Auch
wir
zu machen.
Nur, was notwendig ist für die Pflanze. Nicht mehr, aber auch nicht
wir
weniger.
Wir empfehlen jetzt auch zum Beispiel nicht, dass ich den ganzen Garten gieße oder wir empfehlen in dieser oder wo wir wohnen in Unterfranken, mehr auf trockenheitsverträglich Stauden zu gehen, die eben jetzt bei diesem Wetter sehr schlapp werden und braun werden, die werden aber nicht gegossen. Mhm. Oder auch ich habe es ja schon erwähnt, unser unterfränkischer Rasen oder der fränkische Rasen, der ist braun. Da würde ich sagen, da kann ich das nicht verantworten, dass ich da so viel Wasser vergieße. Aber beim Gemüse ist es was anderes, meiner Meinung nach, weil da habe ich ja die Regionalität, die Saisonalität auch noch. Weil wenn ich jetzt in andere Länder schaue, da wird eigentlich gar nicht so viel darüber nachgedacht und da ist es wirklich extreme Wasserknappheit. Und deswegen ist auch wichtig, dass ich mit der Ressource Wasser schon knapp umgehe, das ist richtig.
Bewusst umgehe.
Und eben auch zum Beispiel mein Ab- oder mein Wasser zum Waschen vom Gemüse aufsammle.
Wie das erklärt das? Also es kommt ja bei uns sehr viel Gemüse, gerade Tomaten und Gurken, aus Spanien. Wie ist es jetzt eigentlich, wie ist da der Unterschied? Also die müssen es ja auch gießen. Die haben noch weniger Wasser als wir.
Genau.
Also die haben viel weniger Wasser als wir. Machen sie irgendwie effektiver oder brauchen die gleiche Menge? Und nur dann kommt noch der Transport dazu.
Die brauchen wahrscheinlich sogar viel mehr Wasser noch. Also das ist, da wird ja wirklich auf Hochertrag eigentlich gearbeitet und dann braucht die Pflanze gleichmäßig immer viel Wasser. Also im Garten selber, da habe ich das natürlich in der Hand. Ich kann auch sagen, okay, ich mache gar nichts. Aber dann kann ich auch nicht erwarten, dass dann wirklich gute Früchte rauskommen. Und wenn ich mir die Arbeit...
Dann muss ich es halt kaufen. Also ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich esse gar kein Gemüse, ist auch nicht zu empfehlen.
Nein.
Oder ich kaufe es, dann wird es in Ländern produziert, wo eigentlich das Wasser noch viel knapper ist bei uns und sie brauchen noch mehr. Oder wir machen es so, wie es uns Isolde Kai Vierheilig erklärt hat, wir gießen so viel, wie die Pflanze braucht. Es klingt viel, da gebe ich dem Schreiber oder der Schreiberin vollkommen recht. Aber sie hat uns genau erklärt, wie wir es machen können, damit es eben effektiv eingesetzt ist, das Wasser. Und sie hat uns auch erklärt, wie wir Wasser nochmal benutzen können, was wir eigentlich schon zum Waschen zum Beispiel gehabt haben. Und da finde ich, liegt der Schreiber vielleicht ein bisschen falsch, aber es ist trotzdem eine gute Frage, weil es die Gelegenheit gegeben haben, dass wir das nochmal genau geklärt haben. Wir haben noch mehr Hörerfragen. Zum Beispiel schreibt uns, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, Rosemarie Zischek, dass ihre Heidelbeeren heuer am Strauch vertrocknet sind. Sie hat sie aber täglich gegossen und die Blüte war wunderbar. Liegt es jetzt einfach an dem heißen Sommer, möchte sie gern wissen, oder hat sie vielleicht doch was nicht ganz richtig gemacht?
Das könnten zwei Sachen sein. Zum einen wirklich dieser heiße Sommer, wir haben es vorhin gehabt, wenn auch noch Wind dabei ist, dann trocknen auch die Früchte wirklich ein, fallen dann auch ab. Wenn es aber schon ein bisschen vorher war, kann auch sein, dass während der Blütezeit die Befruchtung nicht richtig war, weil zur Blütezeit selber hatten wir oft kalte Temperaturen.
Mhm.
Und dann ist auch wieder die Befruchtung sehr schwierig und dann kann sein, dass die einfach schon im kleinen Zustand eingetrocknet sind und abgefallen. Also das könnten jetzt zwei Sachen sein.
Mhm. Der Balkon ist ja schon wirklich ein besonderer Standort und ich glaube, wenn Sie unsere Pflanzen selber aussuchen könnten, wo Sie am liebsten wachsen möchten, für den Balkon würden Sie sich wahrscheinlich eher nicht entscheiden, gell?
Na, also da können ja je nachdem, wo der Balkon liegt und wie er am Haus oder ins Haus integriert ist, kann es sehr heiß werden. Manchmal, wenn man höher wohnt, dann auch sehr windig. Dann stauende Hitze. Also es ist schon eine Extremsituation eigentlich, so ein Balkon.
Mhm. Umso wichtiger, dass wir Menschen dann, wenn wir ihnen schon diesen Standort zumuten, alles uns Menschen Mögliche tun, dass wir es ihnen möglichst angenehm machen können, den Pflanzen. Welche Möglichkeiten haben wir denn da?
Also die einfachste Möglichkeit, die habe ich jetzt neulich gesehen, da bin ich auch am Morgen durch eine Straße gelaufen und plötzlich kam eine junge Frau auf ihrem großen Balkon und macht ein Schirmchen nach dem anderen auf. Mhm. Also waren lauter bunte Sonnenschirme und damit hatten die Pflanzen auch Schutz vor dieser prallen Mittagssonne. Fand ich auch eine ganz nette Idee. Also ich meine, mache ich ja selber daheim auch. Da habe ich aber einen kleinen Balkon und habe einen Schirm. Aber sie hat halt keinen großen Schirm gehabt, sondern viele kleine Schirme. Und es war so hübsch eigentlich auch. Und damit war der auch sommerlich geschmückt, dieser Balkon. Und trotzdem Schutz für die Pflanzen.
Mhm. Also auf der einen Seite brauchen ja die Pflanzen immer das Licht, sagen wir mal. Das ist ja quasi der Kraftstoff für die Pflanzen. Aber natürlich so eine pralle Hochsommersonne, die wir ja jetzt haben, da freut sich auch keine Pflanze. Also Sonnenschutz ist auf alle Fälle gut, kann man mit einem Schirm machen. Wenn es gerade windig ist auf dem Balkon, ist natürlich mit dem Schirm auch nicht so einfach. Was gibt es sonst für Möglichkeiten?
Ja, das ist natürlich richtig. Was man auch machen kann, weil es eben oft so heiß und trocken ist, man könnte auch irgendwelche Wasserspiele oder sowas machen, dass man die Luftfeuchte ein bisschen erhöht auf dem Balkon. Es gibt ja über dieses mit Solarpanel, so dann, dass es halt, wenn auch hohe Sonneneinstrahlung ist, dann ist auch das.
Dann geht es an von alleine.
Genau, ja, also sowas finde ich eigentlich auch eine ganz nette Idee. Weil einfach die Luftfeuchte da ein bisschen erhöht ist.
Kann man mit Tüchern irgendwie was bewirken?
Ja, muss man halt auch schauen, dass man wie so ein Sonnensegel sich baut. Ich würde es nicht direkt auf die Pflanzen auflegen, dass da kein Hitzestau darunter ist.
Dann ist noch schlechter.
Ja, also das.
Das nächste ist das richtige Gießen auf dem Balkon. Wie machen wir es da am besten?
Ja, und da ist ja auch die Krux mit mit der torffreien Erde, die eigentlich immer ein bisschen sowieso anders zu handeln ist.
Die speichert das Wasser anders, gell?
Genau. Also entweder hat man sie dauernass, was ein Problem ist, oder sie wird eigentlich nicht richtig nass. Also Pflanzen auf dem Balkon ist immer ein bisschen eine heikle Sache. Ein Tipp auf jeden Fall ist, möglichst große Gefäße zu verwenden. Weil dann kann auch das Wasser besser gespeichert werden. Oder
mehr Erde heißt mehr Wasserspeicher.
Mehr Wasserspeicher. Ich muss nicht so oft gießen. Je kleiner ich natürlich so ein Töpfchen habe, das ist dann teilweise sogar mit Wurzel ausgefüllt schon, da muss ich halt 2-3 Mal am Tag immer so ein bisschen geben. Aber die Arbeit will man sich ja auch gar nicht machen, sondern wirklich möglichst weniger Pflanzen, aber dafür größere Gefäße. Oder Balkonkästen gibt es ja auch mit so einem Wasserspeicher. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sagt, ich muss nicht 2-3 Mal gießen oder jeden Tag, sondern mit diesem Wasserspeicher, der hält halt auch bei den Temperaturen durchaus 3 Tage. Und dann kommt es auch ein bisschen darauf an, wie viele Pflanzen habe ich in diesem Gefäß. Habe ich natürlich viele Pflanzen drin? Brauchen die auch mehr Wasser? Habe ich nur 1-2 Pflanzen in einem Gefäß? Dann ist auch der Wasseranspruch einfach nicht so hoch.
Und wenn man die Erde zwischen den Pflanzen sieht, dann trocknet es wahrscheinlich auch mehr aus, als wenn die Pflanzen mit ihren Blättern die ganze Erde beschatten, oder?
Genau, das ist auf jeden Fall wichtig, dass das möglichst abgedeckt ist, auch die Erde, auch dass die Verdunstung dann weniger ist. Wenn freie Flächen da sind, wenn man sagt, ah, ich habe irgendwie ein Obstgehölz oder irgendwie im Topf und das freie Erde ist, dann kann man die natürlich auch mulchen. Das ist vielleicht auch eine gute Idee.
Genau,
zum Beispiel
wie im
Garten. Mit Schafwolle zum Beispiel. Schafwolle, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sowas bekommt. Das ist wie so ein Schwamm und das hält dann auch die Feuchtigkeit ganz gut, bedeckt die Erde. Und es ist eigentlich, also Mulchen auch im Topf ist durchaus möglich.
Jetzt gibt es ja diese Schafwollpellets, die, da habe ich mal gelesen, dass Schafwolle 30% Wasser schon mal speichern kann, ohne dass sich es überhaupt feucht anfühlt.
Genau,
kann man damit auch die Speicherfähigkeit von einem Kübel oder von einem Blumentopf erhöhen, wenn man da ein paar so Pellets mit reingibt?
Genau, das kann man machen. Das macht man dann in der Regel halt, bevor man die Pflanze setzt, dass man das ein bisschen mit einmischt. Ist nämlich auch ein Stickstoffdünger.
Das zersetzt sich.
Ne, ist ein recht hoher Stickstoffanteil, wie bei Hornspänen zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe es ja auch schon gesagt, als Mulchmaterial zum Beispiel geht es auch obendrauf. Oder ich habe das jetzt zum Beispiel auch beim Pflanzen von meinem Gemüse schon mit unten ins Pflanzloch mit rein. Zum einen, dass langsam immer Nährstoffe abgegeben werden, aber das hält natürlich auch die Feuchtigkeit damit ein bisschen.
Also kann man auch im Garten anwenden.
Auf jeden Fall. Ja.
Also beim Einpflanzen hast du das rein.
Ich habe schon beim Einpflanzen ein bisschen. Und meine Tomaten, die haben eben auch so ein Schafbett dann bekommen, ein Schafmulch.
Ein Schafbett, ja. Ach süß.
Um eben auch wirklich da die Feuchtigkeit länger zu halten. Und wenn man eben dann gegossen hat, wie wir vorhin gesagt haben, durchdringend, dann bleibt es auch lang unter diesem Schafwoll feucht.
Wenn es dagegen, bei euch hat es ja gar nicht geregnet, kein Gewitterschauer in der Regenwoche, nur 7 Liter, hast du gesagt. Wenn es jetzt so ein bisschen regnet und ich habe Schafwolle drauf, saugt dann nicht einfach die Wolle das ganze Wasser auf und die Pflanze kriegt nichts.
Ja, das ist richtig, dass das schon, aber das ist nicht nur ganz oben drauf, sondern es wirkt wie so ein Schwamm und gibt es auch ganz langsam zumindest nach unten weiter.
Die Pflanzen auf dem Balkon, die machen wirklich was mit momentan. Es ist heiß, es ist trocken, die haben halt auch nicht so viel Erde zur Verfügung, die trocknet relativ schnell aus. Die Isolde Keil-Vierheilig empfiehlt uns, dass wir unsere Pflanzen auf dem Balkon tatsächlich auch schattieren, damit sie ein bisschen geschützt sind. Isolde, jetzt, wenn man berufstätig ist, man kann in der Früh noch mal gießen, aber bei den kleineren Töpfen, da langt es ja gar nicht, bis ich auf die Nacht wieder nach Feierabend heimkomme.
Also wenn ich jetzt kleinere Töpfe habe, Dann könnte ich es auch mal tauchen, dass sie so richtig vollgesogen sind mit Wasser. Das geht.
Wie geht das genau, das Tauchen?
Ja, dann nehme ich einen größeren Eimer zum Beispiel und mit Wasser und dann tauche ich das so weit rein.
Also den ganzen Topf
unter Wasser unten, die Erde halt unten. Mhm. Und dann steigen Blasen auf. Und wenn da nichts mehr aufsteigt, dann ist er eigentlich vollgesogen. Dann nehme ich ihn raus, tue einen Untersetzer. Da läuft meistens ja immer noch ein bisschen Wasser nach. Das macht aber nichts. Das wird auch relativ schnell eigentlich verbraucht sein bei diesen Temperaturen.
Also kann man tatsächlich drin lassen, sonst sagt man immer, nach dem Gewitterregen soll man die Übertöpfe ausleeren. Aber jetzt ist eine Sondersituation.
Ja.
Da schadet es nicht, wenn da nur ein kleines Reservoir da ist.
Genau, also wenn da ein bisschen was durchläuft, ist überhaupt kein Problem. Mhm. Genau.
Es gibt ja, wie schon gesagt, manche Menschen haben ja auch Gemüse auf dem Balkon, kann man ja auch ganz gut machen. Und das schreibt uns der Manfred Scharf. Er hat unter anderem Tomatenpflanzen im Kübel. Und da hat er als Erde Kompost und Gartenerde gemischt. Und jetzt kommt es aber bei den Früchten am Blütenansatz zu der sogenannten Blütenendfäule. Und jetzt möchte ich gern wissen, wodurch die verursacht ist. Und vielleicht für uns erstmal erklärt, was ist denn das? Woran erkenne ich denn diese Blütenendfäule?
Genau, das hat der Hörer gerade schon richtig gesagt. Das ist da, wo eigentlich der Blütenansatz war. Und da wird es dann braun, wird so ein brauner Ring.
Also unten bei der Tomate.
Genau, also ja. Also gegenüber vom Stielansatz.
Genau.
und da wird es dann so braun und trocknet auch mit der Zeit ein.
So münzig schaut es manchmal aus.
Genau, gell? Das ist richtig. Also nicht zu verwechseln mit der Kraut- und Braunfäule. Die kommt ja überall, diese Flecken, sondern die bei der Blütenendfäule wirklich genau gegenüber vom Stielansatz. Und eben wie so eine Münze, also so direkt. Und das ist eigentlich auch ein Kalziummangel in der Frucht, sagt man dazu auch. Es ist so, dass die Frucht nicht genügend Kalzium aufnehmen konnte durch verschiedene Faktoren. Das ist zum einen, dass zum Beispiel, das könnte auch in dem Fall eben sein, dass zu viel vor allem Stickstoff drin dabei ist als Nährstoff, weil die Nährstoffe konkurrieren miteinander an der Wurzel. Und das Kalzium ist ein recht großer Nährstoff und der kommt nur mit dem Veratmen, wird er weiter transportiert.
Aha, ist ja interessant.
Ja, während die Blätter mehr atmen, aber die Früchte nicht, tritt es eben bei den Früchten auf. Mhm. Kennt man vielleicht auch als Stippe beim Apfel, ist dasselbe Phänomen.
Genau, diese braunen Flecken innen, also keine Fäulnis.
Sondern diese Stippen da innen drin, genau. Mhm. Also das ist dasselbe Problem. Was kann ich da jetzt tun? Wichtig ist, dass ich die Stickstoffdüngung auf jeden Fall reduziere oder einstelle. Gleichmäßig Wasser geben. Empfehlung ist auch noch, diesmal jetzt mit Leitungswasser zu gießen, was halt vielleicht einen Tag abgestanden war oder so, oder ein kalkhaltiges Wasser zumindest verwenden. Manche tun sogar noch so ein Calcium Auflöse-Lutschtablette irgendwie mit rein. Ne? Genau.
Eine Pille.
Genau, also das machen auch manche, hilft wohl auch, um einfach so peu à peu immer ein bisschen Kalzium zuzugeben. Mhm. Kann sein, dass es ein bisschen besser wird dadurch, muss man halt meistens schon von Anfang an machen. Oft ist es auch nur so eine Zwischenphase, dass die nächsten Früchte dann wieder gesund sind. Dann ist es auch sehr sortenabhängig. Es gibt Sorten, die sind sehr hochanfällig dafür. Das sind meistens so Flaschentomaten oder auch so Fleischtomaten. Während kleinfruchtige Tomaten das in der Regel nicht bekommen.
Okay.
Also auch da ein bisschen drauf achten.
Mit der Sortenauswahl kann man ja ganz viel bewirken.
Also wirklich diese Gleichmäßigkeit. Dann ist noch das Nächste in Töpfen. Töpfe sind Extremsituationen. Vor allem, wenn es dunkle Töpfe sind und die in der Sonne stehen. Das heizt sich ja auf. Und dann kann es sein, dass auch die Wurzeln im Topfrandbereich absterben. Damit hat die Pflanze weniger Wurzeln und steht weiter noch unter Stress. Also das beeinflusst das Ganze auch. Also wer jetzt schwarze Töpfe hat, die muss er unbedingt auch schattieren. Also den Topf selber. Irgendwelche anderen Pflanzen davor stellen oder mit anderen Töpfen oder einen Jutesack außenrum. Einfach, dass sich dieses Schwarz nicht so stark aufheizt.
Mhm. das unterschätzt man gern. Es werden ja ganz oft gerade die größeren Behältnisse sind ja oft schwarz. Und was da, wenn man das nur von außen berührt, wie heiß das wird, das ist unglaublich. Also es ist verständlich, genau, dass die Pflanze sich drin nicht freut. Du, weil du jetzt gesagt hast, das Wasser vielleicht ein bisschen abstehen lassen, wenn es aus der Leitung ist. Weil das haben wir vorhin gehört, 8 Grad ist zu kalt, das ist das normale Temperatur, Leitungswasser. Kann, wenn jetzt die Gießkanne auf dem Balkon steht und man vergisst es mal vorübergehend, kann das auch zu warm werden auf dem Balkon? Oder auch im Garten natürlich, wenn da die Sonne hinscheint an die Gießkanne?
Ja, das ist eigentlich schon so, weil dann auch die Temperaturen vom Wasser sehr hoch sind. Ich habe das gestern auch, dachte ich mir, oh, das ist aber jetzt schon sehr warm und habe es auch dann gemischt mit anderem Wasser, weil dann auch wieder die Gefahr ist, dass es dann zu warm ist und den Wurzeln auch wieder nicht gut tut. Also manchmal ist es ja also wirklich sehr warm.
Vom Gefühl her ist es, wenn ich reinlange und mir denke, ja, so handwarm ist ja bestimmt nicht verkehrt, aber wie fühlt es sich an, wenn es für die wie fühlt es sich für uns Menschen an, wenn es für die Pflanze zu warm ist?
Also das war wirklich so, ich habe reingelangt, denke mir, wow, wieder raus, ist ja richtig heiß fast.
Ach, es war dir schon unangenehm?
Also es war mir so unangenehm, wo ich dachte, boah, der Pflanze gebe ich das jetzt aber nicht. Und wenn man dann das noch weiter denkt, man nimmt ja auch, oder es wird ja zur Unkrautvernichtung, wird ja auch heiß Wasser verwendet. Also von daher, so weit auseinander sind wir dann eigentlich nimmer mit der Temperatur. Und deswegen zu warm kann.
Und wir können in dem Fall nach unserem Gefühl gehen. Ja. Wenn es für uns schon an der Grenze ist, zu unangenehm, dann ist es
irgendwie
für die Katze, ja, sowieso, für die Pflanze auch zu warm. So ein richtigen langsamer Schnürring, der wo nach und nach in den Boden einsickert. Da hat sich der Rasen am allermeisten gefreien. Aber leider, du hast gesagt, bei euch ist er jetzt schon total braun. Bei uns im Süden war ja vorletzte Woche nur eine Regenwoche. Wenn jetzt da so 50, 60 Liter fallen, wie lang langt das für den Rasen?
Ja, also dann wird er erstmal wieder ergrünen und der langt bei uns dann trotzdem viele Wochen eigentlich, denke ich mal.
Viele Wochen auf alle Fälle.
Ja,
also im Süden braucht sich über seinen Rasen niemand Sorgen machen. Und auch wenn er anfängt, braun zu werden, wir wissen es von den Heuwiesen, wenn die frisch gemäht sind, dann sind sie braun, braun, braun. Bis das nächste Mal regnet, dann sind sie wieder saftig grün. Das ähnlich ist beim Rasen, oder?
Ja, also das ist schon so, der hält schon auch mal ein paar Wochen wirkliche Trockenheit aus. Da denkt man auch, da kommt gar nichts mehr. Dann tut sich aber wieder was Grünes. Es ist natürlich schon so, die Empfehlung lautet natürlich auch kein Intensivrasen, weil der braucht ja Pflege, Wasser, Dünger.
Da Intensivrasen heißt praktisch ja, so nur Gras.
Nur Gras, genau. Und da würde ich auch.
Der englische Grün.
Das englische Grün, wobei das in Englisch nämlich auch nicht mehr grün ist. Also ich weiß, dass in London auch Gießverbot für den Rasen ist. Und da ist der auch braun im Sommer. Es ist wichtig, dass ich halt auch Kräuter zulasse in meinem Rasen. Die bleiben auch länger grün. Es ist wichtig, dass ich jetzt, wenn ich mähen möchte, auch wenn er jetzt noch grün ist, dass ich vielleicht auf 7 bis 8 Zentimeter Höhe gehe, weil dann sich die Rasengräser auch selber wieder beschatten. Und das ist ja auch wichtig, gerade in dieser heißen Zeit. Und wir haben auch schon mal gesagt irgendwie, ja, wenn die oben so hoch wie die Halme oben, so tief ist unten der Wurzelbereich. Also das heißt, auch wenn ich meine Rasengräser insgesamt immer höher wachsen lasse, dann haben auch die Wurzeln mehr Möglichkeiten, ins Tiefere zu gelangen, weil sie einfach schon tiefer
Wasser
sind. Dann haben sie länger Wasser. Genau, das ist wichtig. Auch wenn ich jetzt, man sieht ja immer mehr diese Mähroboter, die lasse ich jetzt auch nicht jeden Tag laufen, stelle sie auf höchste Stufe, was so geht. Also ich selber habe keinen, deswegen weiß ich nicht, wie hoch das ist.
Aber so hoch es geht jedenfalls, ist wichtig.
Genau, und dass man da dann halt auch sagt, der muss nicht jeden Tag da rummähen, sondern der bleibt einfach auch stehen.
Und es wächst ja tatsächlich auch weniger nach.
Auf jeden Fall, ja.
Also ist es ja nicht so, als wenn quasi die durchgehende Wasserversorgung da ist, wo man nicht mehr durchkommt mit so einem Mähroboter, wenn man 3 Tage stehen lässt. Also wirklich erst den Rasen anschauen, dann überlegen, braucht es, braucht es nicht. Mit dem Gießen, das ist eine Gewissensfrage, was eigentlich kann man es nicht mehr empfehlen in der heutigen Zeit. Gell? Rasensprengen ist nicht mehr zeitgemäß, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, also das würde ich auch nicht machen. Dass man, es ist, man soll halt selber seine Prioritäten setzen im Garten. Jeder Garten ist individuell. Bei mir persönlich ist es so, dass ich mein Gemüse und meine Beerensträucher, die pflege ich, die kriegen auch Wasser. Die Beerensträucher haben es jetzt bekommen. Während der Blütezeit oder auch jetzt, wenn sie Beeren ansetzen, ist es dann aber so, dass sie abgeerntet sind, dann müssen sie auch mit der Trockenheit zurechtkommen.
Also sie passen sich ja vielleicht auch tatsächlich auch den Gegebenheiten an in gewissem Maße. Also wenn ich dauernd gieße, dann sind sie es halt auch gewohnt.
Ja, das ist richtig.
Also und wenn man viel Wasser hat, weil man zum Beispiel große Dachflächen hat und es regelmäßig regnet, spricht ja nichts dagegen. Aber ja, wo die Regentonnen leer sind, wenn man mit dem Regenwasser nicht mehr hinkommt, muss man wirklich, wie du sagst,
ja, Prioritäten setzen.
Genau,
ja.
Überlegen, worauf kommt es eigentlich an.
Ja.
Ja, dann sind wir eigentlich komplett rum, oder? In unserem Garten und auf unserem Balkon. Wir haben alles optimal mit Wasser versorgt und vor allem effektiv mit Wasser versorgt. Nicht mehr, als wirklich notwendig ist. Und jetzt weiß ich, dass ihr in der Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim demnächst einen Tag der offenen Tür habt. Was kann man denn da alles sehen und erleben?
Ja, der Tag der offenen Tür, das ist immer ein großes Highlight. Da kommen viele Besucher, groß und klein. Das ist am 5. Juli von 9 bis 16 Uhr. Und das ist sowohl offen bei uns an der Steige direkt in Veitshöchheim, aber auch der Stutel, wo das Obstbau-Baumschulgelände ist, bei Tüngersheim.
Mhm.
Und wer also da gerne mal vorbeikommen möchte, der lernt sowohl viel über unsere Versuche kennen, was so in den Instituten und Fachabteilungen läuft. Aber auch die Kinder kommen nicht zu kurz. Wir haben auch extra einen Entdeckerpass, sodass die Kinder spielend lernen, was alles so bei uns in der Landesanstalt so mit passiert. Und herzliche Einladung an alle. Tag der offenen Tür in Veitshöchheim an der Landesanstalt, 5. Juli von 9 bis 16 Uhr.
Und kann man dich da auch kennenlernen?
Ja, ich bin da auch am Infopoint und mache Gartenberatung während dieser Zeit.
Also, das ist doch ein Luxus. Da kriegen Sie mal die individuelle Gartenberatung, die Sie sonst übers Radio kriegen. Vielen Dank für deinen Besuch in München, liebe Isolde. Hat mich wirklich gefreut, dass du diesen langen Weg auf dich genommen hast. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Guten Heimweg.
Dankeschön.